Also, neue Predigtreihe heißt Echte Gefühle. Eine Predigtreihe nicht nur für Männer, habe ich mir überlegt. Weil es wird uns Männern ja immer vorgeworfen, so, dass wir Probleme damit haben, mit unseren Gefühlen. Also, dass es uns schwerfällt, über unsere Gefühle zu reden, dass es uns schwerfällt, unsere Gefühle zu zeigen und so weiter und so fort. Das Ehepaar Peace, das kennt vielleicht einige, die haben so ein paar Bücher über Unterschiede zwischen Männern und Frauen geschrieben. Zum Beispiel das eine, wie ist das gleich? Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Das ist so das vielleicht bekannteste von ihnen. Und die haben zugegebenermaßen stellenweise zwar sehr pauschal die Gegensätze zwischen Mann und Frau dargestellt, aber sie haben auch sich mit dem Bereich der Gefühle auseinandergesetzt. Und ich habe dazu, fand ich, ein paar ganz nette Unterschiede gefunden. Und als erstes der Unterschied, wie Mann und Frau ihre Gefühle ausdrücken. Und dazu das erste bitte. Wir haben hier die Frau. Trauer, Erstaunen, Ärger, Freude, Furcht und Begehren. So, und wir sehen, da ist echt Bewegung im Gesicht. Ja? Man sieht, jedes Gefühl, jede Emotion ist irgendwie ablesbar. Und jetzt kommen wir zum Mann. Trauer, Erstaunen, Ärger, Freude, Furcht, Begehren. Ja? Dieselben Gefühle, nur die Ausdrucksweise ein klein wenig anders. So, das ist der eine Unterschied. Es fällt uns anscheinend den Männern schwerer, Gefühle zu zeigen. Es wird uns aber auch vorgeworfen, wir könnten schlecht untereinander über unsere Gefühle sprechen. Dazu das nächste bitte. Und weiter bitte. Ja? Also auch hier so ein typisches Klischee, anscheinend können wir nicht über unsere Gefühle sprechen. Und manchmal, gerade wenn wir mit einer Partnerin zusammen sind, sollten wir sogar wortlos oder stumm sein, wie das nächste zeigt. So, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich dabei ertappt hat. Ich kann das zum Großteil schon irgendwie nachvollziehen. Aber es geht jetzt um echte Gefühle und interessant, es werden vorrangig Männer in den nächsten Wochen sich dazu äußern. Schauen wir mal, ob es uns irgendwie gelingt, über auch unsere Gefühle zu sprechen. Und heute geht es um Sehnsucht. Sehnsucht. Ein Gefühl, das, denke ich, jeder von uns kennt, jeder mehr oder weniger stark wahrnimmt. Und wenn wir jetzt nur an den Sommer denken, am Anfang hatten wir alle Sehnsucht, danach das Regen kommt. So im Juli, ne, da waren wochenlang Hitze. Jeder hat nur noch gestöhnt und gesagt, hoffentlich wird es bald besser. Sehnsucht nach Regen. Und seitdem August ist, sehnen wir uns wieder nach der Sonne. Meine Schüler haben auch regelmäßig Sehnsucht. Jedes Mal, wenn sie bei mir im Unterricht sitzen, sehnen sie sich nach ihrem Bett. Auch das ist Sehnsucht. Sehnsucht ist manchmal was relativ Banales. Und ich habe mich gefragt, so, oder zum einen habe ich gedacht, ja, ist eigentlich nicht schlecht, über Sehnsucht zu sprechen. Und dann habe ich für mich selbst mich gefragt, welche Sehnsüchte habe ich eigentlich? Und es gibt Sehnsüchte, die sind relativ banal, so wie das, was ich gerade genannt habe. Aber es gibt auch Sehnsüchte, die mich ein ganzes Stück tiefer beschäftigen, die mir wichtiger sind. Drei Sachen, die mir da so spontan eingefallen sind. Das eine, ich habe echt Sehnsucht nach mehr Zeit. Das ist so ein Problem, was bestimmt einige nachvollziehen können. Irgendwie gelingt es mir, den Tag immer so voll zu planen, dass ich eigentlich mich immer gehetzt fühle. Und gerade in letzter Zeit so mit meiner Frau haben wir das oft festgestellt, wir planen uns zu und irgendwie Zeit. Ja, aber wahrscheinlich, wenn der Tag 48 Stunden hätte, sähe das nicht anders aus. Sehnsucht nach Zeit. Ich habe aber auch Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Dass es Menschen gibt, denen ich mich öffnen kann, bei denen ich so eine Sicherheit erlebe und wo ich weiß, die sind für mich da und auf die kann ich mich verlassen. Und ich habe Sehnsucht nach Leben. Und zwar nach dem, dass ich selbst lebe und nicht gelebt werde. Das sind Sehnsüchte, die mir so spontan eingefallen sind. Und ich habe dann mal geschaut, was ist eigentlich Sehnsucht? Und Wikipedia schreibt dazu Folgendes. Ist das tiefe Verlangen nach jemandem oder etwas, den oder das man liebt und oder begehrt. Die häufigsten Sehnsüchte sind die nach einer Person wegen Liebe oder nach einem Gefühl, zum Beispiel Sehnsucht nach Geborgenheit. Das kann ich nachvollziehen. Bei mir sind es definitiv so mit die Hauptsehnsüchte, dass ich eine Person mir wünsche oder auch habe, die dieses Bedürfnis nach Liebe zu einer anderen Person stillt und aber auch diese Sehnsucht nach Geborgenheit. Und das ist schon ein ganzes Stück mehr als das vielleicht, was wir so am Anfang gesehen haben, mit, dass wir uns wünschen, dass mal wieder Sonne ist oder Regen oder dass, wenn wir müde sind, wir uns nach dem Bett sehen. Richtige Sehnsüchte gehen schon tiefer. Die beschäftigen uns ein ganzes Stück mehr. Und um eine Sehnsucht geht es jetzt in dem Theaterstück. Es geht um die Sehnsucht nach einer Person und die Situation ist folgende. Stellen wir uns vor, Wochenende, zwei Leute gehen in die Bank, an Bankautomaten und auf einmal Stromausfall. Und die hängen dort fest. Und was passiert, das sehen wir jetzt.
Nein, das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist die blöde Tür wegen dem Stromausfall zu. Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch weg. Wieso muss das eigentlich immer mir passieren?
Wow.
Ich Glückspilz. Meine Traumfrau, ich bin mit dir alleine eingeschlossen. Ich habe noch nie eine so schöne Frau gesehen. Hoffentlich dauert es noch lange, bis sie uns hier rausholen.
Schau sich das doch einmal an, das ist, die ganze Straße ist dunkel. Was soll ich denn jetzt machen? Wer weiß überhaupt, wie lange das hier dauert?
Ach, ich denke, das dauert nicht allzu lange.
Also gut, ich schätze, es dauert wenigstens eine Stunde, bis jemand kommt und das Problem behebt. Bis dahin muss ich es schaffen, mit ihr ein Date auszumachen. Oh Mann, wenn das klappt, bin ich der glücklichste Mann auf der Welt. Wirklich, bitte lass es klappen. Die oder keine.
Katharina? Ja, du, pass mal auf, ich bin hier in der Bank eingeschlossen. Ja, wir haben irgendwie Stromausfall und ich bin jetzt hier mit so einem Typen hier und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert.
So ein Typ? Wie sie das betont hat? Sie hat mich bemerkt.
Ja, also ich melde mich dann später nochmal, wenn ich hier draußen bin, ja? Also, keine Ahnung. Okay, bis dann. Ciao. Wollen Sie auch mit telefonieren?
Nee, danke.
Was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich bei ihr Interesse für mich wecken. Ich könnte sie erstmal einfach anlächeln und dann ein belangloses Gespräch anfangen. Oh Mann, so blöd zu grinsen. Du machst dir Angst. Vielleicht denkt sie noch, ich wäre ein Serienkiller oder sowas.
Wollen Sie auch einen Kaugummi?
Ist da Zucker drin?
Ja.
Dann nicht.
Auch gut.
Sag mal, was mache ich bloß? Ist da Zucker drin? Was Bescheuerteres gibt's hier wohl nicht. Und wenn sie dir ein Stück vergammelten Käse anbieten würde, müsstest du strahlen und ihn glücklich annehmen, als hätte sie dir einen Heiratsantrag gemacht. Mensch, sind schon 4 Minuten vergangen, ohne dass ich ein gescheites Gespräch angefangen hätte. Also gut, worüber könnten wir denn reden? Vielleicht über, sie sieht schick aus, vielleicht Mode? Na, da habe ich keine Ahnung. Oder Politik? Nee, habe ich auch keine Ahnung. Wenn sie Ahnung von Politik hat, jedenfalls sieht sie gescheit aus. Wahrscheinlich hat sie Medizin oder Philosophie studiert. Ja, sie könnte eine Philosophin sein. Wenn das so ist, dann könnten wir unser erstes Kind Agamemnon nennen. Agamemnon, naja. Das klingt nett. Obwohl, das ist Schwachsinn. Vielleicht sollte ich erstmal nachfragen, wie sie heißt.
Frank,
wie bitte?
Ich meine, ich heiße Frank Meier. Wer sind Sie?
Caroline Peters. Freut mich.
Ja, mich auch.
So, der Anfang wäre gemacht. Und jetzt, vielleicht sollte ich Sie doch noch einen Kaugummi fragen.
Also ich habe es mir überlegt, dass also ein Kaugummi, das fände ich doch ganz supi.
Supi? habe ich da gerade wirklich so viel gesagt? Ja, tick ich ja noch ganz richtig. Jetzt glaubt sie bestimmt, dass ich schwul bin oder so.
Bitte.
Also gut. Nicht schlecht für den Anfang. Aber irgendwie doch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Ich muss irgendwie beeindrucken. Ich hab's. Ich mach einfach eine Kaugummiblase. Ja, das wird lässig. Das war weniger lässig. Okay, keine Panik. Du musst das Kaugummi jetzt einfach wieder in den Mund stecken, und so, als wäre nichts gewesen. Oh Mann, wie sie es ansehen. Also, und jetzt? Moment mal. Warum schmeckt denn das jetzt plötzlich nach Minze? Das hat doch vorhin gerade nach Erdbeere geschmeckt. Das ist überhaupt nicht meins. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Nochmal rausspucken geht nicht. Taschentuch habe ich auch nicht dabei. Ah, na gut. Ich schlupf drunter. Das war die Luft.
Hallo? Hallo? Hey, Steve! Ich muss mich übergeben. Hallo?
Jo.
Geht's denn gut?
Oh, danke, Gina. Ich glaube, Sie haben das Leben gerettet.
Ja, ein Glück, denn Sie vor, man hätte mich hier mit einer Leiche gefunden. Das ist kein Reino meiner Kaugummis.
Hätte sich nicht so gut gemacht in Ihrem Lebenslauf.
Wohl kaum. Obwohl, das hätte ich auch, glaube ich, nicht reingeschrieben. Zumal ich mich ja gerade am Bewerben bin.
Ach ja?
Ja.
Was sind Sie denn für einen Beruf?
Ich bin Physikerin. Aber die Berufsaussichten sind gerade sehr schlecht.
Ah ja? Ich bin auch Physiker. Bei uns im Institut, da suchen Sie doch Leute. Bewerben Sie sich. Ich lege ein gutes Wort für Sie ein.
Wirklich? Das würden Sie für mich tun?
Ja.
Das wäre ja klasse. Was ist das denn für ein Institut?
Naja, wir arbeiten an der Verbesserung von Teilchenbeschleunigern.
Ah, ist ja klasse. Das ist genau mein Thema meiner Diplomarbeit. Ja, können Sie mir Adresse oder so geben?
Ja.
Oh, schauen Sie mal, das Strom ist wieder da. Ach, super.
Ja.
Ich muss dann jetzt auch gleich gehen.
Also ich gebe Ihnen eine Karte, da steht die Adresse mit drauf.
Ah, super, vielen Dank. Cool. Ja, meine Schwester wartet. Vielen Dank und machen Sie es gut.
Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns hier dann bald mal.
Yes. Ach, das wäre doch zu schön, wofür ein Kaugummi doch alles gut sein kann. Wer weiß, vielleicht endet es ja irgendwann mal bei einem Agamemnon.
Also, Sehnsucht nach einem Partner und vielleicht nach Agamemnon Meyer. Ich habe mir überlegt, welche Funktion hat eigentlich Sehnsucht? Und eins, was mir jetzt sehr schön gesehen hat, war: Sehnsucht motiviert uns zum Handeln. Ja, hier in unserem Fall dieser junge Mann, dieser Frank, der wirklich alles versucht hat, um an die junge Dame heranzukommen und dann auch selbst vor diesem Kaugummi nicht zurückgeschreckt hat, einfach um seine Sehnsucht stillen zu können nach dieser Person. Sehnsucht motiviert zum Handeln. Das kann auch bei größeren oder bei anderen Dingen der Fall sein. Als ich klein war, habe ich mich immer danach gesehnt, irgendwann mal so berühmt zu sein. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch, und dann hat man so seine Träume, was man einfach mal sein will später. Und bei mir war es halt, dass ich halt viel Sport gemacht habe und ich wollte halt gern irgendwann mal so richtig große Wettkämpfe gewinnen, so Weltmeisterschaften, Olympia, was es da halt alles so geben möge. Und es war halt ein Ziel. Und es war eine Sehnsucht als Kind. Und dafür habe ich viel Zeit investiert. Ich habe trainiert, ich habe eigentlich jeden Tag die Woche dafür genutzt, um darin besser zu werden. Es hat zwar jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das damals vorgestellt habe, aber es war eine Sehnsucht, die mich zum Handeln motiviert hat. Das ist das eine, was Sehnsucht erfüllen kann. Es kann also wirklich sinnvoll sein, es kann gut sein, aber es kann auch genau das Gegenstück bewirken. Sehnsucht kann auch Leben zerstören. Es kommt immer wieder vor, wenn relativ bekannte Menschen sich umbringen, wenn sie sich selbst töten, dass es danach einen prozentual hohen Anstieg an Suizidversuchen von anderen Menschen gibt. Leute, die den Leuten hinterhergefolgt sind, die Leute irgendwie toll fanden, und wenn die sich dann umbringen, dann ist das ein Grund, denen das nachzueifern. Ja? Ich denke so an Nirvana, Kurt Cobain, wo der sich umgebracht hat. Kurze Zeit später haben viele Kids oder relativ viele Kids genau dasselbe getan. Und selbst schon vor vielen hundert Jahren, wo Goethe die Leiden des jungen Werther geschrieben hat, gab es danach eine ganze Reihe von Menschen, die ihm nachgefolgt sind und diesem Beispiel des jungen Werther gefolgt sind und den Freitod gewählt haben. Sehnsucht kann Leben zerstören. Und für mich ein sehr eindrückliches Beispiel war ein weitläufiger Verwandter von mir, der hat sich mit 19 oder 20 Jahren das Leben genommen. Und zwar einfach, weil er als Kind echt eine sehr intensive und enge Beziehung zu seinem Vater hatte. Und der Vater hat irgendwann sich von seiner Frau getrennt und ist weggegangen aus der Familie. Und der Sohn konnte das überhaupt nicht verstehen. Und das hat ihn total niedergeschlagen. Und er hat diese Sehnsucht nach Geborgenheit und nach Liebe einfach nicht mehr erfüllt bekommen. Und er war 17 oder 18 Jahre, wo er ein Mädchen kennengelernt hat, was ein ganzes Stück jünger war. Die war 14 oder 15 und die sind in Beziehung eingegangen. Und er hat versucht, dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung mit Hilfe von dieser Person zu stillen. Und jeder kann sich vorstellen, wenn man so jung befreundet ist, dass das meist nicht so ewig hält. Und irgendwann hat sie sich von ihm getrennt und danach ist er auf eine Brücke gegangen und ist von dieser Brücke gesprungen. Diese Sehnsucht hat sein Leben zerstört. Und es gibt Sehnsüchte, die ein ganzes Leben verändern können. Ja, wenn wir nur mal dran denken, Christopher Columbus, ja, der diese Sehnsucht hatte, irgendwann den Westweg nach Indien zu entdecken, und diese Sehnsucht hat dazu geführt, dass er Amerika entdeckt hat. Ja, oder ich habe jetzt die Vermessung der Welt gelesen, ganz lustiges Buch eigentlich, und da wird von Alexander von Humboldt geschrieben, der halt die Sehnsucht danach hatte, die Welt wirklich zu vermessen, indem er durch die Welt gezogen ist und überall Messungen durchgeführt hat. Ja, oder Martin Luther King Jr., ja, auch bekannt, ne, I Have a Dream, ja, diese Sehnsucht der Gleichberechtigung zwischen Weiß und Schwarz. Und die haben ganze Leben, ja, ganze Gesellschaften verändert. Und auch ich habe so eine Sehnsucht erlebt, das in einem viel, viel kleineren Rahmen, weil das für die Gesellschaft nicht so bedeutend war, aber für mich war es entscheidend, nämlich diese Sehnsucht nach Leben, die mich ein ganzes Stück verändert hat. Und sie hat mein Leben verändert. Als ich so im Teenie-Alter ein bisschen älter war, da begann ich mich dafür zu interessieren und habe mich gefragt, gibt es nicht mehr als das, was ich immer nur sehe? Es muss doch in anderen Sinne mein Leben geben, als dass ich zur Schule gehe, dass ich einen Job mache, vielleicht Familie habe und dann irgendwann dahin gehe. Und damit habe ich mich auf die Suche gemacht und ich hatte eine Sehnsucht nach Gott. Und diese Sehnsucht hat mein Leben komplett verändert. Und jetzt sitzen hier viele Leute und ich denke, jeder von uns hat irgendeine Sehnsucht, die momentan beschäftigt. Und es kann sein, dass diese Sehnsucht dich zum Handeln motiviert. Es kann sein, dass diese Sehnsucht dein Leben zerstört. Oder es kann die Sehnsucht sein, dass du drüber nachdenkst, aus meinem Leben, da muss was anderes werden. Ich will, dass mein Leben sich komplett verändert. Und vielleicht bist du gerade auf diese Sehnsucht oder auf diese Reise und hast Sehnsucht nach Gott. Und einer, der vor vielen, also jetzt muss man mal überlegen, vor 3000 Jahren eine tiefe Sehnsucht nach Gott hatte, hat diese aufgeschrieben. Und zwar lesen wir die im Psalm 63, und das ist David. Und ich lese uns den Psalm vor. Psalm 63, Sehnsucht nach Gott. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest. Viele trachten mir ohne Grund nach dem Leben, aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis. Sie werden eine Beute der Schakale. Der König aber freue sich an Gott. Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen. Doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen. Psalm 63, überschrieben mit Sehnsucht nach Gott. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Also so sehr, wie ich mich am Anfang über das Thema gefreut habe, habe ich mich weniger gefreut, als ich den Psalm gelesen habe, weil es ist einfach nicht die Sprache, die ich spreche. Und im ersten Moment konnte ich echt sehr, sehr wenig damit anfangen, was dieser Psalm für mich auch sagen könnte, weil, wie gesagt, David schon vor 3000 Jahren gelebt hat. Und da wir uns die ganze Zeit jetzt mit den Psalmen beschäftigen, wollen wir ganz kurz nur mal schauen, was ist eigentlich so ein Psalm? Wenn ein ganzes Buch in der Bibel darüber vorhanden ist, was sind das eigentlich für Sachen, die wir da zu lesen bekommen? Und das Erste, was wir als Überschrift über sehr vielen Psalmen finden, ist das Wort Tehillim aus dem Hebräischen, was so viel heißt wie Lobgesänge. Und wahrscheinlich sind die Mehrzahl aller der Psalme, die wir in der Bibel finden, eigentlich Gebete. Gebete von Menschen, die in ganz konkreten Situationen standen und ihre Gefühle und das, was sie beschäftigt haben, Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht haben. Und häufig hatten diese dazu noch so einen liedhaften Charakter und konnten von verschiedenen Instrumenten begleitet werden. Und wenn wir das auf uns jetzt zu umbrechen, ist das nichts anderes oder ähnlich wie das, was wir machen, wenn wir am Anfang des Gottesdienstes Lieder singen. Ja, diese Lobpreislieder sind im Endeffekt ähnlich wie Psalmen. Nur sind die halt viel älter. Und es dauerte wahrscheinlich so 6 Jahrhunderte, bis dieses ganze Buch, was heute in der Bibel da ist, entstanden ist. Also so eine lange Entwicklungszeit hatte es. Immer wieder haben Leute neue Psalmen dazugebracht, aufgeschrieben und die wurden gesammelt. Und sie bildeten für die Menschen zur damaligen Zeit und stellenweise bis heute so eine Gebetsgrundlage. Und ich kenne eine ganze Reihe von Christen, die auch regelmäßig sich hinsetzen und gerade dann, wenn sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie beten sollen, sich so einen Psalm nehmen und diesen Psalm beten. Weil sie häufig nämlich genau die Gefühle ansprechen, die wir erleben und wo uns manchmal auch einfach die Worte fehlen, Gott gegenüber das auszudrücken. Das sind Psalme. Und wir schauen eigentlich jetzt genau in Davids Herz. Wenn wir diesen Psalm 63 lesen, dann ist das nicht irgend so ein Dichter, der sich da hinsetzt und schöne, schwafelnde Worte schreibt, sondern es ist jemand, der da echt was erlebt und der Gefühle hat und diese Gefühle zu Papier bringt. Und das möchte ich mir gerne mit euch noch anschauen. Und hier beschrieben habe ich das Davids Sehnsucht nach Gott. Und als erstes, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Ein Teil dieses Verses findet ihr auch auf diesen kleinen Predigtzettel, weil das für mich so ein Vers ist, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, was ist für David in dem Moment? Es steht in der Wüste Juda und es war keine Sightseeing-Tour, also David war nicht unterwegs, er war damals König von Israel, er hatte viel Macht, viel Geld und er hätte sich so eine Sightseeing-Tour problemlos leisten können, mal in die Wüste zu gehen und sich mal den Sand anzuschauen und zu sagen, toll, super, hier lasse ich es mir ein bisschen gut gehen und danach fahre ich zurück und feiere schön. Aber David hatte zu dem Zeitpunkt ein Riesenproblem am Bein. Man trachtete ihm nach dem Leben, man hat einen Putschversuch gestartet und er war auf der Flucht. Mit ein paar Leuten, die noch übrig geblieben sind, war er unterwegs und musste sich in dieser Wüste Juda verstecken. Und das Schlimme an der ganzen Sache war noch, es war nicht irgendeine Person, die ihm nach dem Leben trachtete, sondern sein eigener Sohn. Sein eigener Sohn wollte ihn töten. Und David ist jetzt in der Wüste und er lebt Kälte in der Nacht und Hitze am Tag. Er lebt Durst, er lebt Hunger und er lebt die Angst, was ist, wenn mein Sohn mich findet und tötet? Todesangst. Er steht in einer echt schwierigen Situation und er leidet. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Vielleicht leidest du momentan auch. Es kann durchaus sein, dass du vielleicht nicht in einer Situation stehst, dass dir jemand nach Leben trachtet. Aber dass es Probleme gibt, so die von außen auf dich einwirken, die dein Leben einfach schwer machen. Vielleicht, dass dein Job gefährdet ist, dass dein Partner dich verlassen hat, dass jemand Wichtiges gestorben ist. Es kann irgendwas sein, was dich echt stark belastet. Und du fühlst dich wie in der Wüste. Leer, dürre, ausgebrannt. Aber es kann auch etwas anderes sein. Es kann auch einfach sein, dass du so innerlich so eine Leere spürst. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil in all den Jahren, in denen ich schon als Christ lebe, verspüre ich immer wieder diese Sehnsucht nach Gott. Und diese Sehnsucht habe ich oft in Zeiten, wo ich eine Art Wüste in mir erlebe. Und wenn ich das so zusammenfasse, sind die Zeiten, wo ich in der Wüste bin oder so, für mich das Empfinden habe, irgendwie, es ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich erlebe Gott nicht so intensiv, wie ich mir das wünsche. Viel größer als die Zeiten, in denen es mir gut geht. Stellenweise wird manchmal Christsein so verkauft, werde Christ und dein Leben gelingt und ist alles super und toll. Doch wenn ich in die Bibel schaue, sieht das stellenweise ganz, ganz anders aus. David als König musste sehr viel Leid ertragen. Paulus wurde verfolgt und starb am Ende. Petrus ging es ähnlich. Den vielen Jüngern der Christenverfolgung ging es ähnlich. Und immer wieder begegnen mir Menschen, die schon lange mit Gott leben und trotzdem sagen, ich fühle mich leer. Mir fehlt was. Ich habe Sehnsucht nach Gott. Und David steht in einer ganz konkreten Situation und hat Sehnsucht nach Gott. Und die Frage ist, wie versucht er diese Sehnsucht oder wie drückt er sie aus und wie versucht er sie zu stillen? Und der erste Punkt dazu, er hält nach Gott Ausschau. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Das Heiligtum war für die Israeliten der Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Es war nicht so, wie wir das heute kennen, dass sie sich so einfach hinsetzen konnten und gebetet haben, sondern es gab einen ganz konkreten Ort, das war der Tempel, das Heiligtum, und dort sind sie hingegangen. Und dort haben sie Gott angebetet. Und dort konnten sie auch Gott begegnen. Und David ist jetzt weit draußen in der Wüste. Und für ihn ist das Problem, er kann jetzt nicht in dieses Heiligtum gehen, um nach Gott Ausschau zu halten. Um ihm zu begegnen. Und trotzdem sagt er, ich halte Ausschau nach dir. Ich halte Ausschau nach deinem Heiligtum. Ich wünsche mir, dass ich dich wieder sehen kann. Und jetzt ist das Problem, Sehnsucht nach einem Menschen habe, dann kann ich ihn anrufen, dann kann ich ihm einen Brief schreiben und ich kann ihn besuchen, wenn es super läuft. Aber wie halte ich Ausschau nach Gott? Und da ist mir was aufgefallen, was ich sehr oft an mir selbst feststelle. Ich merke, es gibt viele Tage, wo ich einfach so durch den Tag gehe und selbst nicht Ausschau nach Gott halte. Und dann sehe ich Gott nirgendwo. Dann ist der Tag verläuft und er verläuft stellenweise gar nicht schlecht, er verläuft ganz gut, aber ich habe nirgendwo mal einen Punkt gehabt, wo ich sage, super, danke Gott, oder danke, dass du mir das geschenkt hast, oder hey, da bist du ja. Und ich merke, was das für einen Unterschied macht, wenn ich morgens aufstehe und den Tag mit Gott hineingehe und sage, ich will bewusst heute mal Ausschau halten nach dem, was du mir schenken willst. Und dann stelle ich häufig viele Kleinigkeiten fest. Das ist selten so ein Riesending, wo ich dann sage, wow, super, jetzt weiß ich Gott, du bist da, aber jetzt ist alles anders. Es sind meistens kleine Sachen. Aber diese kleinen Sachen helfen mir durch den Tag und stärken mich und tun mir unheimlich gut. Und es ist eigentlich meine Entscheidung, was ich mache. Ob ich morgens aufstehe und in den Tag gehe, ich will schauen, ob ich dir irgendwie begegnen kann. Oder ob ich in den Tag gehe und von Anfang an eigentlich Gott ausschalte. Und David hält Ausschau nach seinem Gott. Das nächste. Gott loben und preisen. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. David war, ja, er hätte problemlos wahrscheinlich so ein Zweiteinkommen haben können, so ein Songwriter werden können, weil das lag ihm echt. Er hatte echt eine Begabung, Gefühle auszudrücken und so wirklich tolle Texte zu schreiben. Und wenn man so das sieht, das hat schon was, dieser Psalm auch. Das ist schon was Besonderes. Also mir würde sowas definitiv nicht selbst gelingen. Und David hatte diese Begabung. Und er hat die eingesetzt und hat Gott gelobt. Und hat Gott Loblieder gesungen, hat ihn gepriesen, auch dann, wenn er Situationen hatte wie jetzt in der Wüste, wo es ihm definitiv nicht gut ging. Und wo er echt Leid erlebt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt. Wenn wir manchmal so in den Gottesdienst kommen, dann sitzt man hier und dann beginnt die Band zu spielen und dann kommen die Ersten wieder und dann... Also ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich dann auf einmal so eine Freude gespürt habe. während ich gesungen habe oder auch manchmal nur, wenn ich zugehört habe. Und wir einfach Gott gelobt haben und gepriesen haben und gar nicht so darüber gesprochen haben, was wir gerade für Probleme haben und wie schlecht es mir doch eigentlich geht, dass auf einmal so eine Freude gekommen ist. Lobpreis kann ein ganzes Stück dazu dienen, dass unsere Sicht sich verändert. Nämlich bei Lobpreis, bei Gott loben und preisen, schaue ich zuerst auf Gott. Und ich schaue nicht auf mich und auf meine Probleme. Und diese Änderung der Sichtweise kann mir manchmal helfen, Dinge auch in einem klaren Licht zu sehen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die gerade diese Psalme dann nutzen und sagen, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich habe auch keine Lust zu singen, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen. Aber was ich wenigstens machen kann, ich kann so einen Psalm nehmen und schauen, drückt er das aus, was ich empfinde und bete ihn einfach. Weil mir geht es auch oft so, dass ich echt nicht die Worte finde, die das ausdrücken, ich bin ja ein Mann, die das ausdrücken, was ich in dem Moment empfinde. Und dann kann so ein Psalm oder auch so ein Lied mir unheimlich helfen, einfach meine Gefühle zu äußern. Und ich sitze auch oft nur da und singe überhaupt nicht mit. Einfach nur da zu sein und zu erleben, wie es ist, wenn andere Menschen Gott loben und stellenweise merke ich, hey, da passiert was. Da verändert sich was in mir. Und das hat David gemacht. Und das nächste, über Gott nachdenken. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Also als ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke an dich auf nächtlichem Lager. Ich werde schon immer mal wieder nachts von meinen Kiddies geweckt. So, jetzt muss ich sagen, also wenn ich aufstehe, dann ist mein Gedanke nicht, oh, super, eine Gelegenheit über Gott nachzudenken, sondern mein Gedanke ist, wenn diese Görn jetzt nicht bald den Mund halten, flippe ich aus. Und stellenweise flippe ich aus. Ich kann das nicht abhaben, wenn ich nachts gestört werde und nicht weiter schlafen kann. Bei David scheint es ein ganzes Stück anders gewesen zu sein. Aber was ich jederzeit machen kann, ich kann über Gott nachdenken. Und so ungern, wie ich nachts aufstehe und so froh, wie ich bin, wenn meine Frau das dann für mich übernimmt und ich dann einfach weiter schlafen kann, war es doch so, ich habe, glaube ich, in diesen letzten 1,5, 2 Jahren noch nie so viel gelesen wie in dieser Zeit. Einfach weil, wenn ich nachts wach bin, dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder ich schalte noch ein DVD ein, aber das lohnt sich nicht, weil dann hört man das Schreien so schlecht und ja, dann machen vielleicht noch die anderen auf. Also stellenweise lese ich dann einfach und ich habe echt viel Bücher gelesen in diesen Nächten. So nicht in einer Nacht, sondern so schön der Reihe nach. Und es war echt ein Segen, weil ich Dinge von Gott neu erfahren habe. Ich habe auch in der Bibel gelesen. Das war echt gut. Und ich habe es aber auch gemerkt, wie es ist, wenn ich halt nie mir Zeit nehme, über Gott nachzudenken. Ich habe durchaus auch Zeiten erlebt, wo ich keine Lust hatte, Bibel zu lesen. Ich hatte keine Lust, irgendwelche christlichen Bücher zu lesen. Ich hatte keine Lust, mir irgendwelche CDs oder was auch immer anzuhören. Und ich habe gemerkt, wie weit und wie fremd mir Gott in dieser Zeit geworden ist. Und was es für einen Unterschied gemacht hat für mich, einfach regelmäßig da drin zu lesen. Und ich habe eine Dreierschaft mit noch 2 Leuten aus der CC und wir haben so einen Plan, wo wir uns vornehmen, wir müssen immer in 2 oder 3 Wochen einen relativ großen Abschnitt der Bibel schaffen. Und das Schlimme ist, wenn es einer nicht schafft, müssen wir das alle nochmal lesen. Und das ist ein gutes Druckmittel. Und ich kann nicht sagen, dass ich dann ewig über jeden Vers nachdenke und dann, ja, so wie man das vielleicht bei einer Predigt macht. Aber selbst dieses Lesen so regelmäßig, so 2, 3 Kapitel, merke ich, es ist gut, es ist einfach angenehm und ich denke über Gott nach. Ohne, dass es wirklich viel Arbeit ist. Leider noch nicht. Es dauert noch ein Stück. Ja? Also, es ist nicht wirklich Arbeit und es hilft mir, über Gott nachzudenken. Und das natürlich viel lieber am Tag als in der Nacht. An das Gute mit Gott erinnern. Ja, du wurdest mir Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest. David erinnert sich an das, was er mit Gott schon erlebt hat. Und häufig ist es doch so, dass gerade in Zeiten, wo ich so eine Sehnsucht nach Gott verspüre und ich irgendwie das Gefühl habe, ich dringe nicht zu ihm durch, dass mir dann auch alles so fremd wird. Und ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern, was ich eigentlich schon Gutes von Gott bekommen habe, was ich Gutes mit ihm erlebt habe. Aber es ist einfach gut, darüber nachzudenken. Und eigentlich gibt es etwas, was für mich ein Riesengeschenk ist. Nämlich ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ich weiß, dass Jesus für mich, für mein Versagen und auch für die Tage, wo ich durchhängen, wo ich keine Lust habe, wo es mir echt mies geht, wenn ich auch wirklich stinksauer manchmal auf Gott bin, dass er selbst für diese Tage und für diese Zeiten für mich gestorben ist. Und dass ich eines Tages bei ihm sein werde. Und ich, mal ehrlich, wenn ich diese ganze Zeitspanne nehme, überlege, dass ich irgendwann die Ewigkeit mit Gott verbringe und dann schaue, so prägnant wie jetzt dieses Leben hier ist, diese, ja, ich werde 120 Jahre, habe ich mir vorgenommen, also diese 120 Jahre, die ich hier leben werde, ja, wie lange mir das auch erscheinen möge, aber im Wesentlichen ist es nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. Einfach an das Gute mit Gott erinnern. Auf Gott vertrauen. Viele trachten hier ohne Grund nach dem Leben, aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis. Sie werden eine Beute der Schakale. Der König aber freue sich an Gott. Nee, Entschuldigung, nur bisher. Beute der Schakale. Ist gut. Guter Punkt. Also es klingt sehr hart. Klingt auch überhaupt nicht christlich. Und trotzdem ist es was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also es gibt durchaus Menschen, denen ich schon sehr viel Böses gewünscht habe. Und ich kann mich gut daran erinnern, mich haben mal, oder wollten, zwei Leute mal verprügeln. Und der einzige Vorteil, den ich hatte, war, ich konnte schneller laufen als die. Aber ich hatte dann einen riesen Wut auf die. Und jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, habe ich denen das so richtig gewünscht, dass sie mal so gegen jemanden auf jemanden treffen, der und der ihnen mal das versucht anzutun, was sie mir antun wollten. Und genauso klingt das hier, ne? David sagt, hey, die, die mir nach dem Leben trachten, die sollen hinabfahren, das Reich der Toten, die sollen da hingehen. Und trotzdem ist die Situation, so hart wie die klingt, aus Davids Sicht eine andere. David wurde mehrmals in seinem Leben verfolgt und er wird es sehr lang und sehr hart verfolgt. Er hat echt schlimme Sachen erlebt in dieser Zeit. Aber er hat nie selbst Hand angelegt, wenn es um diejenigen ging, die ihm verfolgt haben. Er wurde einmal von Saulus verfolgt, dem vorherigen König von Israel, und er hatte einmal eine super Gelegenheit. Der König Saulus ging in eine Höhle, um dort seine Notdurft zu verrichten, und in dieser Höhle hatte er David sich mit seinen Freunden versteckt. Und es wäre ein leichtes gewesen, den König zu dem Moment hinzurichten. Und er hat es nicht getan, weil er es Gott überlassen hatte. Und genauso hat er seinen Sohn, der ihn verfolgt hat, am Ende nicht getötet. Das hat jemand anders gemacht, ohne dass David es wollte. Also nicht, dass es so gut gegeben hat. Ja, ohne dass David es wollte, hat er, ist sein Sohn dann hingerichtet worden. Er hat es Gott überlassen. Und er hatte aber eine andere Sicht, weil er wusste, dass er von Gott als der König über Israel eingesetzt worden ist. Und er wusste damit auch, dass ihm niemand diesen Platz streitig machen konnte. Und dass diejenigen, die sich gegen ihn wenden, sich im Endeffekt gegen Gott wenden. Nun geht es bei meinem Problem häufig nicht darum, dass ich das Empfinden habe, hier wendet sich jemand gegen Gott. Aber es ist manchmal unheimlich hilfreich, Dinge loszulassen und Gott abzugeben. Dinge, die ich eh nicht ändern kann. Dinge, die mir Probleme bereiten, an denen ich zu knabbeln habe und wo ich selbst einfach nicht weiterkomme. Und ich habe schon einen sehr harten Fall erlebt, eine Frau, die echt sehr krank war, die kaum noch was gesehen hat und sich immer gewünscht hat, dass Gott sie doch heilen möge und dass sie wieder richtig sehen kann. Und diesen Wunsch kann ich voll verstehen, weil es ist mit Sicherheit was sehr Unangenehmes, so leben zu müssen. Aber sie war so fixiert auf diesen Wunsch, dass sie alles drumherum übersehen hat. Alles andere, wo sie echt von Gott auch Dinge geschenkt bekommen haben und stellenweise auch kleine Wunder erlebt hat, hat sie übersehen. Weil sie es nicht Gott überlassen konnte, was er tut. Und es ist zugegeben, es ist schwer, wenn ich ein Bedürfnis, einen Wunsch habe, eine Sehnsucht, die mir so wichtig ist, die einfach mal loszulassen und Gott hinzugeben. Aber David hat es gemacht, auch wenn das hier erstmal im ersten Moment ganz anders klingt. Aber er hat gesagt, okay, Herr, das ist dein Job. Wenn du willst, dann wird es so geschehen. Und deswegen sagt er dann am Ende, und jetzt kommt das nach den Schakalen, der König aber freue sich an Gott. Wer bei ihm schwört, darf sich rühmen, doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen. Und das wünsche ich uns so, dass wir wie David dann auch so eine Sicht haben können, wenn wir gerade so eine Sehnsucht haben und eine Sehnsucht erleben, die wir im ersten Moment, wo wir den Eindruck haben, Gott füllt diese Sehnsucht einfach nicht aus, dass wir dann diese Sicht zu bekommen, wie David und sagen, ja, ich glaube, ich werde mal jubeln. Ich werde jubeln über das, was du in meinem Leben getan hast. Und ich habe zum Abschluss noch ein Lied, was wir dann einfach von der CD hören. Das ist ein Lied, was mich ja, über längere Zeiten immer wieder begleitet hat. Immer dann, wenn ich so diese Sehnsucht nach Gott hatte und auch jetzt immer mal, wenn ich wieder so diese Sehnsucht habe und den Eindruck habe, Gott ist irgendwo. Aber es scheint ihn nicht die Bohne dafür zu interessieren, wie es mir momentan geht. Dann höre ich ganz gern dieses Lied.